Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Der Pfostenbruch nominiert Borussia Mönchengladbach als Enttäuschung der Saison und damit herzlich willkommen zum Pfostenbruch. Danke fürs Einschalten, obwohl es nichts zu feiern gibt, obwohl es sehr schlecht steht um unsere Borussia. Vielleicht schaltet ihr aber auch gerade deshalb ein. Wie auch immer, ich bin Kevin und begrüße heute in entspannter Zweierrunde den Jonas. Hi.
Ja, hi. Ich weiß nicht, ob ich so entspannt bin nach dem gestrigen Spiel, aber ja, wir werden mal darüber sprechen.
Genau, wir haben viel vor heute, vorab aber noch die Info bei Anregungen, bei Kritik, Meinungen gerne an info@pfostenbruch.de schicken. Zweite Info, wir machen keine große Sommerpause, wir werden den Rhythmus aber etwas einstampfen natürlich. Den großen Saisonrückblick inklusive Ausblick gibt es aber schon kommende Woche sehr wahrscheinlich. Und wenn euch der Pfostenbruch gefällt, dann lasst gerne die 5 Sterne da bei Spotify und bei Apple. Das ist keine große Arbeit, hilft uns aber enorm. Danke an dieser Stelle. Und dann blicken wir jetzt auf die Themen der heutigen Folge. Wir sprechen kurz natürlich über das erwartbare Desaster in Stuttgart, die Auswirkungen auf die Fernsehgeldtabelle, reißen mal kurz ein Saisonfazit an und sprechen dann über Personalien, wer hat wie performt und wer sind die Hauptverantwortlichen für diese Grottensaison. Also lass uns gerne reingehen. Stuttgart, es war am Ende ein 0:4, das in der Höhe vollkommen in Ordnung geht, weil noch 3 Aluminiumtreffer dazu gehören. Aber wir sprechen wie immer auch am 34. Spieltag zu Beginn über die Aufstellung. Jonas, dein Blick darauf.
Ja, im Endeffekt hat es ja so konstatiert, dass wieder Omlin im Tor stand, mit Netz, Itakura, Friedrich, Leiner in einer Viererkette begonnen wurde und davor Kone, Weigel, Reitz standen. Und im Angriff dann dementsprechend Player, Jordan und Ngumu. Einerseits lag es auch daran, dass Hack und Honora nicht fit geworden sind. Beide hatten jeweils Wehwehchen aus dem vorherigen Spiel mitgenommen. Und ansonsten, glaube ich, waren es dann Skelly, Elvedi, die dann nach ihrer Leistung im Heimspiel gegen Frankfurt dann auch auf der Bank sitzen mussten.
Und Stuttgart hat dann von Anfang an im Prinzip da weitergemacht, wo man zuletzt aufgehört hatte. Stuttgart spielte ja noch um die Vizemeisterschaft, hat am Ende auch geklappt. Dennoch Borussia zu Beginn gar nicht mal so verkehrt im Spiel. Also das muss man zugutehalten. Es gab so die ein oder andere Umschaltsituation, das spielt man da nicht so richtig aus. Das ging aber noch. Also ich hatte Konferenz geschaut und auf dem iPad lautlos dieses Spiel von Borussia, weil ich mich auch nicht selbst geißeln wollte, um das mal vorwegzunehmen. Aber zu Beginn war es noch halbwegs okay bis zum 0:1.
Würde ich dir genauso zustimmen. Es sah jetzt nicht so schlimm aus. Dennoch haben mich die beiden Gegentreffer dann doch schon sehr geärgert, vor allem wie sie zustande kamen. Also es ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, das müsste auch den Abwehrspielern bei Borussia klar sein, dass Guirassy einer der Top-Stürmer in dieser Saison ist. Und wenn Itakura in der Art aus dem Blick verliert bei einer Flanke, die jetzt auch nicht groß geschlagen wurde, ja, dann kann halt der genische Stürmer locker einköpfen, genauso wie beim 0:2, wo Reitz nicht drankommt, Weigel zu spät kommt, Friedrich und Itakura quasi nur zuschauen und er auch einfach frei vor der Strafraumkante abschließen kann. Das hat mich auch extrem geärgert. Also das sind ja so Gegentreffer, die musst du auch eigentlich gar nicht kriegen, wenn du das einfach nur ordentlich und konsequent verteidigst. Da war eigentlich auch schon die ganze Geschichte dann zu Ende. Also das Spiel war dann quasi gelesen, so wie man das ja gerne sagt. Insbesondere, weil wir auch ja nochmal Glück hatten, dass ja nochmal zweimal die Latte getroffen wurden in der ersten Hälfte.
Leveling und Guirassy, die da am Pfosten scheiterten, so ging es nur mit einem 0:2 in die Pause. Danach folgte direkt eine gute Phase, so von 3-minütiger Dauer. Borussia da wieder halbwegs gefährlich vor dem Stuttgarter Kasten, aber das Tor fiel eben nicht. Sondern auf der anderen Seite 0:3 und 0:4 am Ende noch gefallen. Dann gab es noch einen Pfostentreffer von Mittelstädt. Also in allen Situationen hat man es dem Gegner viel zu einfach gemacht. Und da erkenne ich keine defensive Struktur. Ich erkenne aber auch nicht ein Mindestmaß an Ehrgefühl bei den Spielern, sich hier nicht abschlachten zu lassen. Und das ist mein Problem einfach. Immer wenn ich da aufs Tablet geschaut habe, war das im Prinzip ein körperloses Verteidigen. Das geht mir so auf die Plinse. Wirklich ganz, ganz schlimm.
Ja, es war sehr erschreckend. Ich habe das dann tatsächlich in der zweiten Hälfte noch in der Konferenz gesehen, weil im Endeffekt, es ging halt einfach um gar nichts mehr für uns und fand das halt spannender, da zum Beispiel bei Berlin reinzuschauen und dann die Gegentreffer dann jeweils immer sehen können und ich war wirklich schockiert, wie und in welcher Art und Weise wir die kassiert haben, dass da wirklich kaum einer oder keiner dagegen halten konnte, sondern quasi Stuttgart da gefühlt einfach durchlaufen konnte. Also Silas beim 0-4, das war ja erschreckend. Und auch wie frei Jong heißt der, glaube ich, beim 0-3 zum Abschluss kommt, wie frei er da einfach stehen kann. Das ist ja nicht Bundesliga-tauglich, was man da geboten hat in diesen Situationen. Und es ist wirklich erschreckend, wie defensiv schwach wir sind, obwohl man ja vor der Saison noch gesagt hatte, dass genau das ja verbessert werden soll. Und ehrlicherweise muss man ja sagen inzwischen, es ist ja eigentlich noch schlimmer geworden, als man es eigentlich wollte.
Stuttgart am Ende der in allen Belangen überlegene Gegner von Borussia und auch dementsprechend der hochverdiente Sieger auch in der Höhe, wie schon gesagt. Und am Ende ist dieses Spiel sinnbildlich für die gesamte Saison. Man muss natürlich trotzdem sagen, solche Klatschen gab es dann eigentlich nicht, ne? Also das ist dann schon nochmal das i-Tüpfelchen im negativen Sinne. Und das einzig Positive ist, dass man hier jetzt wirklich gar keinen Anlass mehr hat, irgendwas schön zu reden. Wir werden auch auf einige Aussagen nach dem Spiel noch zu sprechen kommen. Ich würde sagen, das machen wir aber, wenn wir jetzt auch all die Auswirkungen von Stuttgart besprochen haben, denn ich glaube, das ist schon noch ein größeres Thema. Deshalb erstmal schauen wir uns die konkreten Auswirkungen auf die Tabelle an. Borussia beendet die Spielzeit auf Platz 14. In der Fernsehgeldtabelle Borussia stürzt ab von Platz 9 in der vergangenen Saison auf Platz 11. Lange Zeit sah es so aus, als würden wir auf 10 rauskommen für die nächste Spielzeit. Aber dadurch, dass Stuttgart am Ende 12 Plätze vor Borussia liegt, und das haben sie jetzt so gerade geschafft, weil Borussia durch den Mainzer Sieg in Wolfsburg auf 14 abgerutscht ist und Hoffenheim die Bayern geschlagen hat, Stuttgart deshalb noch Zweiter geworden ist, sind es genau die 12 Plätze und damit fehlen weitere 2,5 Millionen Fernsehgeld. Das macht's dann auch nochmal rund, dieses Wochenende des Grauens für Borussia oder diese Saison des Grauens für Borussia, Jonas.
Ja, also ich finde es interessant, dass wir überhaupt darüber sprechen, weil ein Sportdirektor das halt oder Geschäftsführer Sport das aufgemacht hat. So wie du mir das auch gezeigt hast oder gesagt hast, finde ich es auch erschreckend, wie sich das jetzt über die letzten Jahre entwickelt hat. Es hängt auch zusammen mit der sportlichen Entwicklung und ja, vielleicht alarmiert das mal den einen oder anderen im Verein, der jetzt vielleicht nicht auf der sportlichen Seite steht, dass auch das sehr starke Auswirkungen auf die finanzielle Seite hat und das natürlich auch wiederum darauf Auswirkungen hat, wie wir uns dann solche kadertechnisch aufstellen können, wie groß der Etat für den Kader ist und so weiter. Ja, also ich finde das schon erschreckend, wie das sich in den letzten Jahren entwickelt hat, auch anhand dieser Fernsehgeldtabelle.
Ja, und abseits der Fernsehgeldtabelle, also du sprichst es an, die Entwicklung ist dramatisch. Platz 4, 5, 6, 6, 9, 11. Das ist die historische Tabellenplatzierung in der Fernsehgeldtabelle von 1920. Korreliert natürlich stark mit den Ergebnissen in der wirklich wichtigen Tabelle. Wenn wir jetzt diese gesamte Saison aber historisch einordnen und wirklich dieses historisch große Fass aufmachen, dann bleibt am Ende stehen die viertschlechteste Saison in der Bundesliga-Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Die 34 Punkte werden nur unterboten von den zwei Abstiegssaisons und von der Spielzeit 2008-2009. Da waren es, glaube ich, 31 Zähler. Weniger als die 7 Siege, die Borussia geholt hat, gab es nur in den Abstiegsjahren. Was die Zahl 7 bezogen auf Mannschaften betrifft, die den Klassenerhalt schaffen, darüber habe ich mit Fabian in den vergangenen Folgen schon gesprochen. Das ist wirklich auch sehr selten der Fall gewesen, dass Mannschaften mit weniger als 8 Siegen die Klasse direkt gehalten haben. Also auch hier muss man konstatieren, Borussia Mönchengladbach ist vor allen Dingen nicht wegen eigener Stärke in entscheidenden Situationen, sondern wegen der Schwäche der anderen überhaupt drin geblieben. Ansonsten würden wir hier über Relegation oder Abstieg sprechen. Letztendlich sind es die vielen Unentschieden, 13 an der Zahl, die den Worst Case verhindern.
Ja, es ist ja im Endeffekt, wenn man jetzt sich mal diese Statistik jetzt nicht unbedingt mal ansehen muss, fällt ja einem auch schon auf, dass man halt schon am letzten Spieltag durch die Kölner, die dann wiederum ja abgestiegen sind, gerettet wurde. So muss man es ja dann einfach sagen, dass man jetzt relativ entspannt sich diesen Spieltag zu Gemüte ziehen konnte. War ja wirklich nur deswegen, war es ja so. Also ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, wie das wäre, wenn wir jetzt dieses 4-0 gehabt hätten und wir immer noch hätten die Daumen drücken müssen, dass irgendeine andere Mannschaft uns da jetzt nicht unten mit reinzieht. Also es war schon verdammt knapp, also ein Punkt auf den Relegationsplatz. Also da müssen eigentlich alle Alarmglocken bei jedem im Verein schrillen. Also es darf im Grunde genommen ja gar nicht mehr schlechter gehen. Und vielleicht nochmal zu den Gegentoren, die ich ja gerade eben auch schon mal genannt hatte. Man muss ja mal diese ganze Entwicklung mal so ein bisschen vorstellen, dass man im letzten Rose-Jahr mit 56 angefangen hat, dann Unterhüter mit 61. Farke hat zwischendurch eine leichte Verbesserung reingebracht. Trotz dieser vielen Klatschen tatsächlich, also hat mich auch ein bisschen gewundert, sind es 55 und Sioane hat jetzt 67. Und habe dann auch versucht, das mal so ein bisschen auch in den historischen Kontext zu bringen. Dann rausgefunden, gut, das letzte Mal, dass es passiert ist, dass wir so viele mindestens bekommen haben, also 67 oder mehr. Das war 1998, 99. Kurz darauf ist man abgestiegen. Das waren ja diese nicht so schönen Jahre über Kraus, dann rüber bis zu Bonhoff, der dann ja Borussia absteigen musste. Dann Hans Mayer in der zweiten Liga das Wirken übernahm. Also im Grunde genommen müsste spätestens auch beim unserem aktuellen oder neuen Präsidenten mal so ein bisschen die Alarmglocke schrillen.
Ja, weil er selbst damals natürlich den Abstieg auch nicht mehr hat verhindern können, weil er selbst dann so der letzte Notnagel war und genau in diese dramatische Phase hinaus dann zum Trainer wurde. Und ja, vielleicht gibt es da ja einen historischen Rückbezug bei ihm. Wir müssen aber auch sagen, Präsidium natürlich nicht mehr operativ tätig, aber auch das ein Thema, was wir ja im Nachgang jetzt nochmal besprechen werden. Wer sind denn eigentlich die Personen, die da jetzt für Veränderungen sorgen können? Wenn wir das Ganze nicht nur im historischen Vergleich, sondern im Liga-Vergleich dieser aktuellen Spielzeit betrachten, dann fällt auch auf, die 67 Gegentore sind natürlich auch in dem Zusammenhang alles andere als ein Ruhmesblatt. 67 Gegentore heißt, nur zwei Mannschaften haben noch löcherigere Abwehren. Das sind Bochum und Darmstadt. 56 Tore dagegen bedeuten Platz 7 in der Tore-Statistik ligaweit. Und dennoch, ja, also 67 Gegentore sind das eine. Da können auch 56 Gegentore wenig wiedergutmachen. Wir sind zudem die zweitschlechteste Rückrundenmannschaft, haben nur zwei Spiele gewonnen, gegen Bochum 5-2, in Wolfsburg 3-1 und auf die 34 Spiele betrachtet, haben nur Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln keine zwei Siege in Folge geholt. Selbst Darmstadt hat das geschafft. Selbst Mainz, selbst Bochum. Köln hat das zuletzt übrigens im Mai 2023 geschafft, Borussia im März 2022. Das sind Zahlen des Grauens. Und wie sich da noch irgendjemand der Akteure, der sportlich Verantwortlichen hinstellen kann und hier aber wirklich in einer Bierruhe vortragen kann, dass alles eigentlich von vornherein eingepreist war, weil Umbruch und hast du nicht gesehen. Also da fällt mir alles aus dem Kopf. Wirklich, habe ich kein Verständnis mehr für. Man muss denen einfach nur mal diese Zahlen vortragen. Zwei Spiele in der Rückrunde gewonnen. Zwei. Wir haben insgesamt nur 7 Spiele gewonnen, gegen übrigens 5 Mannschaften. Das heißt, wir haben gegen 12 unserer 17 Gegner weder Hin- noch Rückspiel gewonnen. Unfassbar, wirklich.
Du hast es jetzt gerade schon so ausgedrückt, wie ich mich eigentlich gestern oder auch schon die Tage vorher gefühlt habe. Wenn man das einfach sich vor Augen führt, wie diese Rückrundentabelle aussieht und man nur sagen muss, dass Darmstadt die einzige Mannschaft, die immer so ein bisschen sportlich auf Abstand gehalten hat und damit auf Platz 17 steht, ist das eigentlich eine sportliche Entwicklung, die derart erschreckend und in eine falsche Richtung geht, dass man da eigentlich in keinster Art und Weise von irgendeinem weiter so oder analysieren im Sinne von, dass man jetzt Kleinigkeiten verbessern müsste. Also es war so eine schlechte Rückrunde. Also ich habe doch nicht so im Kopf gehabt, dass das nur zwei Siege waren, aber es war anscheinend so verdammt schlecht, dass ich nicht mal dieses schlechte Niveau, was wir da in der gesamten Rückrunde rübergebracht haben, dass mir das gar nicht so wirklich aufgefallen ist. Das war einfach grotesk schlecht und wie man da jetzt nicht irgendwie auf entsprechende Äußerung kommt, also diese Beschwichtigung, die ich auch immer wieder höre, dass man mal alles in Ruhe machen möchte, ist halt keine Zeit mehr für Ruhe. Das ist jetzt das letzte Mal, dieser Sommer wird das letzte Mal sein, wo Borussia entscheidend irgendetwas bewegen kann. Und wenn das jetzt völlig schief geht oder nur im Ansatz schief geht, dann sieht's ganz düster aus. Dann reden wir nicht mehr über, ja, wir retten uns kurz vor Schluss mit einem Punkt vor dem Relegationsplatz, sondern reden wir wahrscheinlich irgendwann im April, Mai 2025 reden wir von einem Abstieg. Das ist ja die harte Realität, mit denen sich mal befasst werden sollte. Und das sollte hoffentlich jedem klar sein, auch wenn es einfach wirklich vermieden wird, diese ganze Geschichte öffentlich so zu besprechen. Aber es ist einfach so, wir sind einfach historisch schlecht und haben eigentlich nur historisch Glück gehabt, dass andere uns derart geholfen haben, beziehungsweise noch schlechter waren als wir.
Jetzt haben wir schon mal so ein paar Fakten, Zahlen und Daten genannt. Dann lass uns doch jetzt mal im Schnelldurchlauf die Saison besprechen. Also wenn wir uns mal allgemein in den Sommer 2023 zurückversetzen, da gab es den neuen Trainer und es gab erneut einen Vertrauensvorschuss. Das ist auch von den Fans mitgegangen worden. Also die Stimmung war ja positiv. Sie war optimistisch nach vorne gerichtet, weil man zum ersten Mal überhaupt seit mehreren Transfersommern das Gefühl hatte, es ändert sich ein bisschen was. Und es wird an ein paar Stellschrauben gedreht. Klar, Jonas Hofmann wechselt dann noch, aber man hat zumindest 10 Millionen bekommen. Es sind auch neue Spieler in den Verein eingezogen. Natürlich jetzt auch zu durchaus saftigen Transfersummen im Nachhinein, die man vielleicht auch kritisieren muss oder sollte. Aber das haben wir an anderer Stelle schon getan. Die Stimmung also positiv, auch trotz vieler Niederlagen zu Beginn. Wir hatten diesen enormen herausfordernden Spielplan mit den drei Heimspielen Bayern, Leverkusen, Leipzig, Auswärtsspielen Augsburg, Darmstadt. Die Heimspiele waren grundsätzlich gar nicht so schlimm, aber man hat eben dreimal verloren. Auswärts nur 2 Punkte geholt, deswegen Monsterdruck in Bochum, 6. Spieltag. Man gewinnt dort mit 3:1, spielt auch sehr überzeugend, führt schon nach 45 Minuten 3:0. Und im Prinzip war die gesamte Hinrunde so. Spiele, die man gewinnen musste, um einen Stimmungseinbruch zu verhindern, die wurden dann auch häufig gewonnen. Das war eben in Bochum so am 6. Spieltag, das war am 9. Spieltag gegen Heidenheim so, das war am 11. Spieltag gegen Wolfsburg so, das war am 13. Spieltag gegen Hoffenheim im Heimspiel so. Und dazwischen gab es ja eben teils unerklärlich schlechte Spiele, zum Beispiel Darmstadt, 4. Spieltag, als man nach 45 Minuten da 3:0 hinten lag, zum Beispiel Köln, das Derby. Und es gab vor allen Dingen sehr bittere Spielverläufe, in Freiburg 3:1 geführt, in der 94. Minute per Elfmeter das 3:3 kassiert, in Dortmund 2:0 geführt, 4:2 verloren und trotzdem hat man dann danach die Heimspiele gewonnen, halt sehr überzeugend gespielt gegen Wolfsburg, dann auch einen späten Sieg geholt gegen Hoffenheim. Und Anfang Dezember hatte man dann auch im Zuge dieses Hoffenheim-Sieges so das Saisonhoch erreicht, möchte ich behaupten. Nachdem man dann Hoffenheim schlug, gewann man ja auch im Pokal gegen Wolfsburg mit 1:0 durch dieses Last-Minute, Last-Second-Tor von Manuel Kone in der 122. Minute und demzufolge da war im Prinzip das absolute Maximum erreicht und dann ging es steil bergab.
Beim Saisonstart, da hatte keiner große Erwartungen und die hat auch, glaube ich, gar keiner geäußert zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Gegner, die gewartet haben und die zum Bus, in den Borussia-Park kommen würden. Und du hast es gesagt, diese Hochphase dann zwischen so Heidenheim, DFB-Pokal, Wolfsburg, Hoffenheim, diese ganzen Spiele, die man auch dann gezogen und gewonnen hat. Da war es dann schon eine deutlich positivere Atmosphäre, auch wenn da zwischen vielleicht bei der einen oder anderen Rückschlag war. Man muss auch tatsächlich sagen, die Niederlage in Köln hatte nochmal einen großen Einfluss darauf, wie die weiteren Spiele dann verlaufen sollten. Also das hätte auch nochmal die Stimmung komplett hätte kippen lassen können. Das hat man verhindert, hast du auch gerade gut gesagt. Irgendwie hat immer Borussia dann gewonnen, wenn es gerade notwendig war. Man hat es dann irgendwie dann am Ende, nachdem man dann im Pokal gegen Wolfsburg weitergekommen ist und eigentlich, das hat man glaube ich auch damals besprochen, man das Gefühl hatte, dass jetzt so eine, vielleicht eine Euphorie entstehen könnte, dass man so kurz vor Schluss dieses Spiel einfach gewinnt, obwohl es vielleicht auch gar nicht so perfekt lief, dass man das jetzt so ein bisschen mitnehmen könnte für die kommenden Aufgaben und dann holt man halt nur noch 1 Punkt aus 3 Spielen. Teilweise verliert man dann noch mal relativ bitter in Frankfurt, so kurz vor Schluss 2 Gegentreffer zu kriegen, obwohl man eigentlich lange Zeit eher die bessere Mannschaft war, würde ich sagen. Aber in Summe war es dann halt eher enttäuschend, diese gesamte Hinrunde. Was halt dann nochmal überrascht hat, natürlich dann im kommenden Jahr, dieser Sieg gegen Stuttgart. Da bin ich immer noch überrascht, dass wir das gewonnen haben in der Art und Weise, wenn man sieht, wie wir jetzt in der Rückrunde gegen sie gespielt haben.
Ja, es war ja auch kein totaler Glückssieg. Also Stuttgart hatte schon ein paar vergebene Chancen, aber Borussia ist super reingekommen. Nach 19 Sekunden Robin Hack mit dem 1:0. Hack hat dann noch einen nachgelegt. Ab da begann ja dann auch die Hack-Phase, der uns alleine eigentlich mit seinen Toren dann hinten raus gerettet hat, muss man fast schon so sagen. Also Robin Hack neben Moritz Nikolas, Rocco Reitz, sicherlich der einzige Lichtblick in dieser Spielzeit, aber dazu auch gleich mehr. Also 20 Punkte waren es aus 17 Spielen völlig okay. Eine Woche später hatte man dann das Heimspiel gegen Augsburg und jeder dachte ja und jeder erwartete auch, dass Borussia endlich mal diesen 2-Siege-Flug brechen würde. Man hätte ja dann auch ranrücken können, dann wirklich so an die 7., 8., 9. Plätze so mit einem Sieg gegen Augsburg. Man führte auch 1:0, verliert aber 1:2 und rückblickend betrachtet auch ein totaler Downer. Dann bekommt man nochmal diesen Sensationspunkt hin in Leverkusen. Man spielt auch ordentlich in München, führt 1:0, verliert 3:1. Ja, und danach hat man dann aber wirklich gar kein Bein mehr auf den Boden bekommen. Trostloses Remis gegen Darmstadt, ein grottenschlechter Auftritt in Leipzig, dann auch mit der ein oder anderen Verklärung im Nachhinein, dass man doch ein gutes Auswärtsspiel gemacht habe. Und dann beginnt es wieder so, wie es in der Hinrunde verlief, dass man die Spiele dann doch gewonnen hat, so scheinte es, die man gewinnen musste. Das war gegen Bochum noch der Fall. Und danach machte man aber auch wirklich nicht mehr als nötig und rückblickend betrachtet führt das alles dazu, dass man am Ende einen Punkt über dem Strich steht. Ein gutes Comeback in Mainz, wo man eigentlich schon fast mausetot war, wo Mainz das Spiel hätte ziehen müssen in der ersten Halbzeit, da holt man dann noch einen wichtigen Punkt. Ein wildes Derby gegen Köln, 3-3 endet das. Dann kommt der totale Bruch durch das Pokal aus in Saarbrücken. In Heidenheim ist es wieder ein Remis inklusive Fanboykott. Gegen Freiburg ist es ein Debakel inklusive Wirkus-Meme auf der Tribüne. Und danach wird dann umgestellt auf mehr Defensive. Also ich würde da nochmal eine ganz klare Bruchkante in der Saison setzen vor dem Spiel in Wolfsburg.
So wie du das gerade alles erzählt hast, wird mir richtig schlecht, muss ich ehrlich sagen. Da fällt einem erst auf, wie grottenschlecht diese Rückrunde einfach war. Wenn man überlegt, dass man dieses Heimspiel gegen Augsburg verloren hat, dass man Darmstadt zu Hause nicht besiegen konnte. Diese grottenschlechte Leistung in Leipzig habe ich schon komplett verdrängt irgendwie. Ja, auch eigentlich war das Spiel in Mainz jetzt nicht so überragend, auch wenn wir da 1-1 gespielt haben. Ich fand es trotzdem erschreckend, wie schwach wir in der ersten Hälfte waren. Das Derby in Köln, wo man so eine Riesenstimmung im Stadion hatte. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, da war wirklich die Stimmung großartig und er hat es trotzdem irgendwie nicht geschafft, dieses Spiel auf seine Seite zu ziehen. Ja, dieses Heidenheim-Spiel, auch nach diesem Pokal aus in Saarbrücken, das Debakel gegen Freiburg, wo ich auch wirklich dann mir auch gar nichts mehr erklären konnte, weil es so einfach unfassbar schlecht war, was sie da gezeigt haben. Ja, du hast diesen Bruch dann genannt, dass man dann mehr auf Defensive gestellt hat, nachdem das gegen Freiburg nicht so gut funktioniert hat. Dann hat man natürlich dann nochmal diesen Sieg in Wolfsburg geholt, der natürlich in seiner Art und Weise vielleicht auch ein bisschen glücklich war, aber er war natürlich immens wichtig. Die Mannschaft hat sich das auf jeden Fall verdient gehabt, diesen Sieg zu holen. War wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber auch das hat ja nicht dazu geführt, dass wir wirklich eine richtige Balance gefunden haben, wenn ich so an Spiele wie in Hoffenheim denke, auch gegen Dortmund, Spiele gegen Union Berlin und so weiter. Ja, es hat alles nicht so wirklich Spaß und Freude gemacht. Es hat auch sich nicht so angefühlt, als wenn diese Umstellung seinen Sinn und Zweck erfüllt hätte. Vor allem, wenn man sich das 0-4 mal in Stuttgart anguckt. Wir stehen zwar irgendwie gefühlt defensiver, aber verhindern auch nicht wirklich mehr Torchancen. Und ja, auch das ist so ein Zeichen dafür, dass offensichtlich irgendwas nicht grundsätzlich funktioniert. Was es ist, kann ich nicht sagen, aber es funktioniert offensichtlich irgendetwas nicht.
Also am Ende der Grottenkick gegen Union, der Last-Minute-Punkt in Bremen und das schwache Remis gegen Frankfurt retten die Klasse. Der Sieg in Wolfsburg hätte nicht alleine gereicht, aber danach brauchte es eben dann nur noch 3 Unentschieden aus 6 Spielen und mehr hat Borussia dann auch wirklich nicht auf die Platte gebracht. Gut, das war jetzt so dieser schnelle Ritt durch die Saison. Ich denke, wir werden das im großen Saisonrückblick alles nochmal ein bisschen detaillierter besprechen und auch da noch das ein und andere aufarbeiten. Lass uns jetzt mal auf ein paar Personalien blicken. Denn da war es ja durchaus alles andere als ruhig, jetzt auch zwischen Frankfurt und Stuttgart. Man hat ein bisschen was verkündet, man hat unter anderem mitgeteilt, dass man Jonas Kersken an Bielefeld verkauft hat, den Torwart. Da fehlte, glaube ich, jetzt auch von Spielerseite aus die Perspektive. Wo soll die auch herkommen, wenn mit Omlin und Nikolas langfristig geplant wird? Dahinter dann noch ein Olschowski sitzt und dahinter dann noch Thiago Pereira, Cardoso und Brüll. Das kann ich gut nachvollziehen und ist dann auch am Ende für alle Beteiligten wahrscheinlich das Beste.
Ja, genau. Man hatte ja damals, oder zumindest als er ausgeliehen wurde, gehört, dass er ja einer der vielversprechendsten Talente ist, aus dieser Riege Nikolas, Olschowski, dann eben ihm Kersken. Aber für ihn macht das halt absolut Sinn. Er hat halt keine wirkliche Perspektive bei Borussia. Die Positionen scheinen mir ziemlich gut gesetzt zu sein. Wir haben Talente, die hochkommen. Deswegen die Entscheidung nur nachvollziehbar, das so anzugehen. War ja nicht die einzigen Personalien, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen besprochen wurden. Ranos scheint ja im Gespräch zu sein bei Düsseldorf, die ja jetzt noch um den Aufstieg spielen. Da war interessant zu sehen zu sein, wie er sich dann gegebenenfalls in Düsseldorf in erster oder zweiter Liga dann halt.
Also bei Aufstieg von Düsseldorf ist das, glaube ich, sehr unrealistisch, dass Ranos dahin geht.
Ja, und dann gibt es diese Thematik um die geliehenen Spieler, Wöber und Jordan. Bei Wöber wird gerade so ein bisschen spekuliert, dass es ja um die Ablöse von so 8 Millionen geht, Leeds aber deutlich mehr fordert. Da reden wir von fast dem Doppelten, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, um die 15 Millionen. Und bei Jordan, da hatte ja der Berliner Kurier eine Summe von 5 Millionen kolportiert. Ja, das hat der Borussia dann mehr oder weniger direkt widersprochen gegenüber Fohlenfutter, beziehungsweise der Rheinischen Post. Und die Bild hat jetzt zuletzt nochmal nachgelegt und da von einer deutlich niedrigeren Klausel berichtet. Auch da mal bin ich gespannt, wie man sich da entscheidet. Ich muss sagen, bei beiden Personalien wäre ich eher dagegen, wobei ich noch bei Jordan dafür halten würde, dass wir so einen Spielertyp, dass so einen Stürmer gut gebrauchen können. Und man muss halt gucken, dass das halt finanziell passt, weil Jordan war halt aus meiner Sicht viel zu oft und viel zu lange verletzt, als dass er uns dann wirklich geholfen hätte. Das muss man einfach in die Ablöse einpreisen, finde ich. Genau, und dann gab es noch die ganze Liner-Geschichte jetzt zuletzt. Und da scheint es aber eher darauf hinauszulaufen, dass er geht, also wechselt. Das heißt, dass er halt mehr spielen möchte und das anscheinend Borussia nicht so wirklich ihm anbieten kann.
Ja, und eine letzte Personalie wäre dann noch Tobi Sippel, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen, da sieht es ja sehr nach Verlängerung aus um ein Jahr. Haben auch so manche nicht verstanden. Ich muss sagen, das finde ich aber schon nachvollziehbar, weil das ist eigentlich ein perfekter dritter Torwart. Also was willst du da falsch machen? Und wenn er noch ein Jahr lang wirklich ein Kadermitglied sein möchte, dann würde ich das auch so forcieren, weil als dritten Torwart brauchst du keinen Jan Olschowski da hinsetzen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Dann verleihst du den lieber. Lass uns vielleicht mal ganz kurz durch die verschiedenen Mannschaftsteile gehen. Im Tor Omlin und Nikolas in einem Zweikampf. Ich hoffe, dass der offen sein würde. Ich denke, das hätte sich Moritz Nikolas verdient. Sippel die Nummer 3 und Olschowski, wie gesagt, soll verliehen werden in der Abwehr. Gibt es viele offene Fragen, gerade in der Innenverteidigung mit Wöber, Elvedi, Itakura. Hinter alle würde ich ein Fragezeichen setzen. Bei Friedrich im Prinzip auch so ein leichtes, wenngleich man sagen muss, jetzt durch den Spielstil seit Wolfsburg ist das natürlich Friedrich extrem zugute gekommen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das der Weg ist, den Seoane beschreiten will. Deswegen ist eigentlich Friedrich für mich weiterhin eigentlich eher so eine Notnagelposition, weil in einem eher normaleren Fußball kann ich mir Friedrich schlecht vorstellen. Wenngleich, vielleicht ist es ja auch ein Weg für uns zu sagen, wir gehen weiterhin diesen defensiven Ansatz mit dann allerdings einer vernünftigen defensiven Struktur. Die traue ich Seoane wiederum nicht zu. Das hat er für mich in seinen bisherigen Trainerstationen auch nicht nachgewiesen. Ja, also sehr viele Fragezeichen auch bei Friedrich. Und dann hätten wir noch Fabio Chiarodia, der für mich so der Einzige ist, der wirklich garantiert von den Innenverteidigern nächste Saison noch überhaupt im Kader ist, oder? Also es wird sicherlich noch einer von den anderen vier auch dabei bleiben. Aber Chiarodia ist für mich der Einzige, der so richtig eine sichere Bank ist.
Also ich habe das tatsächlich auch so ungefähr kommen sehen vor vielen, vielen Wochen und Monaten. Einfach weil die Leihe von Wöber, da muss man sich ja nichts vormachen bei dieser ganzen Ablösegeschichte, wirkt das ziemlich unrealistisch, dass Borussia darauf eingehen wird und da Leeds ja noch theoretisch aufsteigen kann, diese Möglichkeit ja noch besteht. Sollte diese Herausforderung Premier League nicht annehmen. Elvedi Ausstiegsklausel, Itakura Ausstiegsklausel. Insbesondere bei Elvedi war ja schon im vergangenen Sommer, war ja schon quasi mit einem Schritt woanders. Ich schätze auch, dass er es diesen Sommer wieder versuchen wird, auch im Zusammenhang mit der Europameisterschaft. Genau, Friedrich war immer so ein bisschen auf der Kippe, hast du ja gut ausgedrückt, weil er auch nie so wirklich die Rolle gefunden hat, die er immer für sich beansprucht hat. Dann bleibt halt nur Chiarodia übrig. Und da ja Janschke jetzt auch sein Karriereende bekannt gegeben hat, ist das halt tatsächlich wirklich, sind es wirklich sehr viele Fragezeichen in der Abwehrreihe. Auch wenn man sich so ein bisschen die Außenverteidigerpositionen anguckt, da haben wir halt jetzt mit der linken Seite halt Netz Ulrich und theoretisch auch Skelly, was halt eine ziemlich junge und unerfahrene linke Seite wäre, wenn man so in die Saison geht. Also ich hoffe, dass man da noch irgendwie mit Erfahrung nachlegt. Und rechts hat man quasi dasselbe Problem. Wenn Leiner jetzt gehen sollte, hat man da Skelly und ebenfalls Honorar, wobei ich ihn da auch nicht für die, ihn noch nicht da richtig aufgehoben sehe. Er müsste eigentlich wesentlich offensiver spielen. Also es sieht halt wirklich danach Arbeit aus, um es mal so auszudrücken.
Ja, nach sehr viel Arbeit, denn gerade auf den Außenverteidigerpositionen, da hat Borussia auch einfach im letzten Sommer zu wenig bis nichts gemacht. Das ist wirklich schwach gewesen, weil man hätte das doch kommen sehen können, dass man da gerade auf der Linksverteidigerposition vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung bräuchte, um Luka Netz zu entlasten. Jetzt hat hinten raus bis auf Stuttgart Joe Skelly dann plötzlich links gespielt. Da wird alles so viel hin und her geschoben, weil man eben überhaupt keinen Fixpunkt kreieren konnte in den vergangenen Jahren. Joe Skelly ist natürlich auch ein Fragezeichen, weil wenn da irgendwie England anklopft, dann wird er es machen und dann soll er es auch bitteschön machen, weil das, ja klar, der ist immer noch erst 21, aber also so richtig brennen für Joe Skelly tut, glaube ich, auch kein Borussia, um es mal so zu formulieren. Das ist übrigens ein generelles Problem, dass wir uns die Mannschaft jetzt hier zu Gemüte führen können und im Prinzip bis auf 3, 4, 5 Leute, boah, da hätte ich keine Lust, mir irgendeinen von denen aufs Trikot zu machen. Ne? Das ist mir alles viel zu wenig. Bei Stevie Liner muss man erstmal sagen, ne, ist natürlich eine der Positivgeschichten der Saison, dieses Comeback nach seiner Krebserkrankung. Und dennoch, ja, kann ich es auch nachvollziehen, dass er vielleicht seine Zukunft woanders sieht. Fände ich auch nicht schlimm, weil gerade für die Dreierkette ist er maximal ungeeignet. Also das Offensivspiel ist so, so schwach. Und ich glaube, da ist es auch nicht gerade zielführend, dann ihn dann weiterhin an Borussia zu binden, auch wenn er gerade nicht so die größte intrinsische Motivation dazu hat. Und Honorar wiederum ist ja eher dann nur für eine Dreierkette überhaupt als rechter Flügelspieler einzusetzen. Kommen wir mal ins Mittelfeld. Da haben wir, würde ich behaupten, im Mittelfeld die allergrößte Baustelle in der Zentrale mit Weigel, dem zwar der zwei fast jedes Spiel gemacht hat, bis auf die eine Gelbsperre, der auch der Fixpunkt der Saison war. Bis auf Dreiz, der das Gesicht der Zukunft ist, haben wir da auch lauter Fragezeichen. Und selbst hinter Weigel muss man ja eins setzen hinsichtlich seiner Qualität, bezogen auf das Spiel und den Fußball, den Borussia spielen möchte, um so zu formulieren. Also Reiz gesichert dabei nächste Saison, Weigel auch, wenngleich mir das alles nicht so richtig gefällt. Und hinter alle anderen drei haben wir ein Fragezeichen, und zwar ein ganz dickes.
Bei Kone, es ist ja kein Geheimnis, dass man da eigentlich schon länger davon ausgeht, dass er wechselt. Das sollte vielleicht jetzt hoffentlich mal in diesem Sommer passieren, sofern er sich jetzt nicht irgendwie wieder mal verletzt. Das hoffe ich natürlich nicht für ihn und auch dann für uns nicht. Die Saison für Neuhaus ist ja auch nicht perfekt gelaufen. Und auch die ganzen Geschichten jetzt um das Spiel in Bremen und auch als er damals da gegen Hütter geschossen hatte in Mainz, das ist alles so ein bisschen in den vergangenen Wochen so ein bisschen negativ bei mir im Kopf geblieben, dass er doch dann immer dann sich äußert, wenn es für ihn persönlich schlechter läuft. Man muss auch einfach sagen, es war die Saison keine sehr gute Saison von ihm, es war auch die Jahre davor nicht so wirklich gut. Ich jetzt die Frage, ob er dieser gesamten Vizekapitän-Rolle überhaupt gerecht werden kann. Dann Kramer, von dem man jetzt zuletzt gar nichts mehr gehört hatte, hatte wohl eine Lungenentzündung und damit
ganz ehrlich, ich habe zu viel von ihm gehört, um so zu sagen. Ja,
okay, man hat noch was von ihm gehört, kann man es natürlich auch noch mal sagen, bei dem einen oder anderen Podcast, im einen oder anderen Medium, bei YouTube oder wo auch immer man sprechen kann. Fernsehsendung war, glaube ich, auch dabei.
Was man da auch noch mal sagen muss, bei der Personalie Christoph Kramer. Jetzt kann man dem Mann nicht vorwerfen, dass der in seiner Freizeit irgendwelche anderen Fußballgeschichten, Podcastgeschichten und Baller League-Geschichten macht. Völlig okay. Ich finde nur, was viel zu selten beachtet wird, ist, dass sich beschäftigt wird mit seinen Aussagen. Weil er steht da immer so da als der Saubermann von Borussia Mönchengladbach, der Top-Erklärer. Aber ganz ehrlich, der blinkt in alle Richtungen argumentativ, fußballerisch. Und am Ende kommt bei mir immer, was steht denn drunter? Bei Aussagen von Chris Kramer steht am Ende immer drunter, egal wie kacke es gelaufen ist, ja, eigentlich ist doch alles super. Und das nervt mich so. Und gleichzeitig ist er jemand, der, das haben wir schon von mehreren Quellen gehört in den vergangenen Jahren, der alles andere als integrativ in alle Richtungen blinkt. Nagelsmann hat letztens, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber eigentlich zu Recht, Nagelsmann hat letztens über Thomas Müller gesprochen in dieser Nominierungs-PK. Und da hat er gesagt, was an Thomas Müller so schätzt, ist, dass er für alle wertvoll ist im Kader, für die Rapper und für die Jodler. Jetzt weiß ich nicht, wer der jodelt, aber ich denke, jeder weiß, was Nagelsmann damit meint. Und genau das ist unseren Infos zufolge Christoph Kramer seit Jahren nicht. Aber der hat so einen Freifahrtschein, der schwebt so über allem. Ganz, ganz schwierige Personalie, finde ich.
Ich hatte damals dazu auch schon was geschrieben, mich da ein bisschen mehr zurückgehalten, beziehungsweise besser eingeordnet. Ich finde auch, dass er es so machen kann. Er darf in seiner Freizeit tun und lassen, was er möchte. Man muss aber auch, und der ist ja PR-mäßig geschult, der sollte wissen, wie das auf andere wirken kann, insbesondere auf Fans von Borussia, dass er halt dann immer mehr woanders auftaucht, da und dort und hier und wo auch immer, in welchen Sendungen und Podcasts, wo auch immer er dann auftaucht, zu sehen und zu hören ist und die Aussagen dann medial auch gespielt werden. Das bleibt natürlich bei den Fans hängen. Und wenn dann vor allem so eine Saison läuft wie jetzt zuletzt, wo er nicht so gut performt hat, dann sind diese Vorwürfe halt selbst gemacht. Dann muss er wissen, dass das halt kommt, wenn er so agiert, wenn er so spricht und dann halt sportlich nicht so viel läuft. Ich glaube, es würde keiner was sagen, wenn er jetzt regelmäßig spielen würde oder zumindest halbwegs regelmäßig und seine Leistung bringt. Man muss auch bei ihm einfach sagen, da kommt halt auch schon seit langer Zeit nichts mehr. Auch wenn man dann diese Farke-Saison mal nimmt, es war jetzt ja nicht so, dass er durch diese Rolle, die er bekommen hat, jetzt das so überragend gespielt hätte, sondern er hat halt ja eine Funktion erfüllt, die vielleicht andere nicht hätten erledigen können. Aber es war auch nicht so, dass man sagen müsste, boah, wir müssen auf ihn jetzt die nächsten Jahre definitiv setzen, weil er so überragend spielt. Nein, es war halt im Endeffekt immer so ein Notnagel und Farke fand ihn halt dementsprechend gut. Um das zusammenzufassen, ich hoffe in irgendeiner Art und Weise, dass es mit Kramer ein gutes Ende findet. Ob das jetzt in diesem Sommer, im nächsten Sommer, ob man, wie auch immer man das jetzt versucht zu machen, man muss da auch eine Lösung finden, finde ich auch von Vereinsseite her, dass das jetzt nicht so weiterläuft, sondern dass man da halt wirklich sagt, hey Junge, pass, auf was fokussierst du dich jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, dass halt nicht der falsche Eindruck nach außen hin einfach entsteht.
Ja, diese Verlängerung um die 2 Jahre war halt schon ein Riesenfehler. Und das hätte man dir antizipieren können. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Ne? Das sind so Gefühlsverlängerungen für Spieler, die halt seit vielen Jahren da sind, die Borussia geprägt haben über eine sehr lange Zeit. Das ist ja auch bei Chris Kramer der Fall, aber die auch längst nicht mehr die Qualität und die Rolle einnehmen sollten, die sie jetzt schon seit vielen Jahren immer noch einnehmen. Das ist ein Riesenproblem. Sprechen wir jetzt aber vielleicht eher über die Flügelposition im Mittelfeld und da fällt auf, also wir haben uns hier so eine kleine Notiz gemacht, so richtig viele Flügelspieler haben wir ja gar nicht, ne? Also Franck Honorat ist jetzt der klassischste Fall, dann hat man aber ihn im Prinzip auf die gleiche Position gesetzt wie Nathan Gumu, von dem ich nach wie vor nicht viel halte und der mich immer wieder aufs Neue enttäuscht. Also da ist Honorat der deutlich bessere Fit. Beide in einem ähnlichen Preissegment. Ich glaube, so Honorat war bei 10 Millionen, Gumu bei 8 Millionen, aber Honorat schlägt das natürlich um Längen und ist, ja, das ist auch ein Positivbeispiel dieser Saison. Dürfen wir nicht vergessen in der Aufzählung und sollte auch ein Fixpunkt bleiben. Hat auch eine gute Mentalität und bei Nathan Gumu würde ich da schon einige Fragezeichen setzen. Also überzeugt mich nach wie vor nicht. Deine kurze Einschätzung zu den beiden oder habe ich jetzt noch irgendeinen Flügelspieler vergessen? Ja, Borges Sanchez kann man sicherlich noch nennen, aber der ist ja auch lange verletzt und war ja dann jetzt auch ausgeliehen und dahinter steht natürlich auch weiterhin ein großes Fragezeichen, aber ansonsten fällt mir keiner ein.
Ja, du hättest noch Hack nennen können, aber der hat ja auch mehr Stürmer gespielt deswegen, als jetzt Flügelspieler, aber ja, genauso. Also ich bin in Gumu auch ziemlich enttäuscht für einen 8-Millionen-Transfer. Da erwarte ich schon ein bisschen mehr als das, dass er schnell laufen kann und vielleicht mal abschließt. Und bei Honorat, da finde ich es auch nach wie vor bemerkenswert, dass er so performt, weil er eben auf einer Position öfters oder länger spielen musste, die jetzt nicht unbedingt 100% zu ihm passt. Finde auch beeindruckend, was für eine Laufleistung er bringt, dass er ja vor allem bei Vorlagen, Flanken ziemlich viel drauf zu haben scheint. Das zeigt auch die Statistik ja im Endeffekt. Ja, um jetzt den Bogen nochmal zu Hack dann zu bekommen, der ist ja absolute Überperformer gewesen. Muss aber sagen, dass das ja super funktioniert hat, auch wenn es vielleicht niemand bei Borussia so vorhergesehen hat. Kann mir keiner in der Art und Weise auch dann erklären im Nachhinein, sonst wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass man gerade ihm diese Rolle aus der zweiten Reihe zugetraut hat. Ja, zum Sturm generell. Player hat ja auch mehrfach jetzt Mittelstürmer gespielt, obwohl ich jetzt nicht denke, dass das zu ihm 100% passt. Er ist ja eher der kreative Spieler, der hinter der Spitze spielt. Twanschauer kann man eigentlich fast gar nicht so wirklich bewerten, auch wenn ich ihn jetzt technisch alles andere als stark empfinde, so oft wie ihm der Ball verspringt. Kann auch vielleicht daran liegen, dass er vielleicht zu sehr mit seinen Wehwehchen zu tun hatte. Jordan fand ich eigentlich auch gut. In einer gewissen Phase der Saison hat er wichtige Tore gemacht. Aber darüber hinaus war es auch eigentlich relativ dünn, was er gebracht hat. Ja, und sonst gibt es halt noch Ranus, Fukuda, aber die haben halt im Endeffekt ja nur ein paar Kurzansätze bekommen. Die kann man jetzt nicht so ernsthaft jetzt in diese ja, Statistikkritik, wie auch immer man das hier nennen möchte, aufnehmen.
Ja, gut, dass wir jetzt schon den Switch gemacht haben von den Flügelspielern zu den Offensivleuten. Ja, Robin Hack hätte ich vor der Saison dann auch eher nicht im Angriff verortet, aber letztendlich hat er ja da viel gespielt und das auch sehr, sehr gut gemacht. Patrick Herrmann müssen wir vielleicht nur einmal kurz erwähnen, der natürlich ein klassischer Flügelspieler war jetzt über Jahre. Wir haben ihn entsprechend gewürdigt in der vergangenen Folge. Ich muss sagen, dass er nochmal diese 11 Minuten in Stuttgart bekommen hat, konnte ich nicht nachvollziehen. Also wie du ihn bringen kannst, einen so verdienten Spieler bei einem Spiel, wo Borussia abgeschossen wird, entweder bringst du ihn von Anfang an. Ich glaube, dann hätte er weniger falsch machen können als die Leute, die da auf dem Platz standen. Oder du bringst ihn dann halt gar nicht mehr. Ne? Aber so fand ich es ein bisschen würdelos, aber das nur am Rande. Müssen wir jetzt auch nicht weiter ausdiskutieren. Aber ja, du hast schon vieles Richtiges gesagt, dem ich auch, oder dahinter stehe ich dann auch. Bei Cvancara würde ich schon sagen, dass man ihn, ja, man muss das schon bewerten. Ne? Zumindest kann man ja bewerten, dass dieser Transfer, dieser sehr hochpreisige Transfer überhaupt nicht aufgegangen ist. Und natürlich trägt daran nicht allein Wirkus, nicht allein Korrell, nicht beide im Tandem die alleinige Schuld dran, weil Cvancara über weite Strecken auch verletzt war. Aber ich meine, dieses Risiko hast du bei jedem Spieler. Und wenn du dann 10,5 Millionen ausgibst für einen Stürmer, der technisch nicht ausgereift ist, und dahinter stehe ich auch, der seine Stärken hat, aber für mich dieses Gesamtpaket von über 10 Millionen nicht rechtfertigt, dann musst du dir danach auch unbequeme Fragen stellen lassen. Vor allen Dingen dann, wenn du immer wieder nach außen gehst und sagst, ja, Qualität können wir eigentlich nicht einkaufen. Können wir nicht einkaufen. Das ist das, was Roland Wirkus auch gestern wieder nach Stuttgart, was da dann in der Mixed Zone gesagt wird, was zitiert wird. Ganz ehrlich, wen soll das denn hinterm Ofen hervorholen? Da habe ich als Fan keinen Bock mehr drauf, da habe ich maximale Unlust auf die nächste Spielzeit, da habe ich auch als potenzieller Einkauf keine Lust drauf, weil jeder, der jetzt kommt, bevor Borussia irgendeinen verkauft, weiß ja eigentlich, ach, ein Qualitätsspieler bin ich nicht. Da würde ich mich als Sander von Kiel auch fragen, boah, ist das denn das richtige Mindset, was du als Borussia Mönchengladbach vortragen musst? Ich weiß es nicht, da kriege ich echt zu viel. Und jetzt haben wir im Prinzip auch schon einen guten Übergang gemacht vom Kader, wo es mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen gibt, wo es ein sehr fragiles Gerüst gibt, weil dieses auch noch gar nicht aufgebaut wurde, zu den Aussagen von, ja, vor allen Dingen Wirkus, weil die waren wirklich katastrophal, mal wieder. Ich habe das Gefühl, in jeder zweiten Woche reden wir hier darüber, wie Roland Wirkus als Geschäftsführer Sport wieder medial irgendwas total Ambitionsloses gesagt hat, irgendeinen Quatsch gesagt hat, ohne irgendeinen argumentativen Hintergrund, den man nachvollziehen kann. Ich habe die Schnauze sowas von voll. Tut mir leid für diesen emotionalen Ausbruch, aber ich kriege das nicht mehr gepackt, wie das auch keiner schnallen kann in diesem Verein. Es gibt ja wirklich gar keinen mehr. Ich kenne keinen Borussia-Fan mehr, der das einfach so über sich ergehen lassen kann. Was da, immer wenn da irgendeine Kamera im Spiel ist oder wenn da ein Journalist zuhört, was da rauskommt. Unfassbar.
Ich kann dir nur zustimmen. Ich habe das ja im Vorgespräch auch gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass das irgendwie, was er sagt, an der Realität einfach komplett vorbeiläuft. Er irgendwas sagt, was sich keiner von uns Fans so wirklich vorstellen kann, was da eigentlich abgeht in seinem Kopf, um das jetzt wirklich despektierlich zu meinen. Es geht dann nur um das, was er im Endeffekt rüberbringt. Wenn ich an Saarbrücken denke, wo er ja die Qualität des Kaders ja an sich mal in Frage gestellt hat, das fand ich ja schon zu dem Zeitpunkt auch ziemlich fragwürdig, so er das getätigt hat in einer solchen Situation, weil er ja derjenige ist, der diese Qualität zu verantworten hat und dann halt irgendwie ja fast quasi vor Ende der Saison sagt, ja, vielleicht könnt ihr ja einfach nicht mehr. Finde ich auch schon ein ziemlich fatales Signal auf die eigene Leistung, die man erbracht hat als Sportdirektor.
Vor allen Dingen stimmt es ja nicht. Ganz ehrlich, das Problem ist doch, was wir Fans mit dieser Leistung in dieser Saison haben, ist doch folgendes, dass uns vorgegaukelt wird, diese Mannschaft hätte nicht mehr Qualität. Das ist ja absoluter Humbug. Guck dir doch Heidenheim an, die sind auf Platz 8, werden vermutlich in den Europapokal einziehen. Haben die denn mehr Qualität? Haben die mehr finanzielle Mittel? Keineswegs. Wenn Borussia Mönchengladbach eine Mannschaft hätte, die wenig Qualität hätte, wirklich wenig Qualität, wo seit Jahren nicht irgendwelche Erbhöfe immer weiter verlängert würden, dann hätte man ja sogar Bock auf eine Saison, in der man von Anfang an um den Klassenerhalt spielt. Da hätte ich sogar Bock drauf. Das Gefährliche ist ja aktuell, dass man in die nächste Saison geht als einer der Abstiegskandidaten, ohne dass es eigentlich so weit hätte kommen müssen und ohne dass man zwangsweise, wenn man die Einzelspielerqualität zu Rate zieht, nur um Platz 15 spielen müsste. Wenn das aber der Fall wäre, wenn man eine Mannschaft hätte wie damals, weiß ich nicht, Hans Meyer, als er sie gerettet hat oder so, ne, oder in den Jahren nach dem ersten Abstieg, wo man sich dann mehr schlecht als recht über die Ziellinie buxiert hat, da war doch die Stimmung eine andere. Da war von Anfang an dann klar, man spielt um den Klassenerhalt, man muss irgendwie seine 40 Punkte holen oder 36 oder 38, dann hätte ich da auch Bock drauf, aber so doch nicht. Und es wird dann einem erzählt, man hätte keine Kohle, da kriege ich echt zu viel, da kriege ich wirklich zu viel.
Man muss einfach sagen, dass dieser Etat in diesem Kader viel zu hoch ist für das, was am Ende rausgekommen ist. Das ist ganz klar. Also die Qualität dieser Mannschaft, die ist vorhanden und die kann man auch abrufen. Ich kann dir auch nicht erklären, wieso das nicht funktioniert. Ich bin da auch komplett unzufrieden mit. Nur sich dann halt hinzustellen und sagt, die Qualität des Kaders in Frage zu stellen. Dann jetzt zuletzt nach Stuttgart davon zu reden, dass er ja von der einen oder anderen Führungsperson im Kader nicht zufrieden sei und man hätte sich mehr von denen vorgestellt. Das sind halt so Dinge, die sagte er dann halt so im Nachhinein, auch bezogen auf das, das weiß ich, was du meintest, dass halt wir die Saison uns jetzt überhaupt nicht auf Klassen halt eingestellt haben, weil das vor der Saison einfach gar nicht so kommuniziert wurde. Das fehlt ja auch komplett. Man konnte sich gar nicht so auf diese ganze Thematik einstellen, weil das eigentlich gar nie eine Rolle gespielt hat und man hat es ja auch eigentlich bis zuletzt vermieden. Und so hat man immer irgendwie sich von einer Ausrede zur nächsten Ausrede gehangelt. Sei es lag vielleicht an der Qualität des Kaders, ist, die Führungsspieler haben nicht so performt, die Verletzten, was auch immer. Es haben immer irgendwelche Gründe angeführt, wieso irgendetwas nicht funktioniert im Nachhinein. Man hat es nicht so wirklich immer kommen sehen, sondern man hat es immer erst dann kommen lassen und dann hat man irgendwas argumentativ dagegen gesetzt. Und das ist im Endeffekt, man sieht es nachher auch bei anderen Aussagen, es wirkt nicht so, dass man halt irgendwie antizipiert und in die Zukunft denkt und Zukunft plant, sondern immer nur reagiert. Irgendwas passiert, bei Borussia falsch, es kommt eine Aussage, die ist relativiert, erklärt und dann hangelt man sich von einer Aussage zur nächsten Aussage und fasst sich an den Kopf, weil auch, muss auch ehrlich sagen, gewisse Aussagen so dermaßen an der Realität vorbeigehen, wenn es darum geht, Borussia irgendwie mit Stuttgart zu vergleichen, da weil ich bis heute nicht mehr auf diese Idee kommt, dass ein oder zwei Transfers das schaffen könnten, was Stuttgart geschafft hat, weil man sich überlegt, wie viel wir schon überhaupt investiert haben.
Das geht nur um das Prinzip Hoffnung, was unterschwellig immer wieder hervorkommt, was übrigens jetzt auch von Seoane hervorgebracht wurde auf der PK. Ich habe mir das angeschaut. Das Erste, was er sagt, ist im Prinzip, er gratuliert Sebastian Hoeneß und sagt, dass das eine Inspiration ist, wie man von der Relegation kommen kann und ein Jahr später Zweiter wird. Also damit sorgt er dafür, dass Fans träumen und hoffen. All das, was auch permanent eigentlich von Trainern zu Recht auch eingedampft wird vor einer Saison. Ja, so können doch nicht unsere sportlich Verantwortlichen agieren. Wenn das ist, was kommunikativ bei rumkommt, dann bist du kommunikativ blank. Und das ist bei Wirkus eklatant der Fall. Weil da kommt das jedes Mal. Er nutzt ja auch solche Sätze wie, das ist doch klar, das ist doch völlig normal, was er an jedem dritten Halbsatz sagt. Das sorgt nur dafür, dass er halt Aussagen ausschmückt, weil er inhaltlich komplett blank ist. Da regiert nur das Prinzip Hoffnung.
Lass mich das noch kurz dann da anfügen. Wenn man dann dagegen hält, dass er ja bei der Mitgliederversammlung auch hervorheben konnte, was denn so gut lief. Wenn man aber das dann matcht mit dem, was man sich als Ziel ausgegeben hat, auch teilweise auf der Mitgliederversammlung, auch vorher irgendwann bei der Trainervorstellung, man hat es nicht geschafft, die Defensive zu stabilisieren. Man hat es auch nicht geschafft, wenn man diese Aussage jetzt von Stuttgart nimmt, Führungsspieler dementsprechend irgendwie zu entwickeln, wenn er genau diese Führungsspieler jetzt kritisiert, dass sie halt nicht ihre Leistung bringen oder dass man sich das anders vorgestellt hat. Auch generell sagt man, hat man schon öfters gehört, dass die Saison jetzt nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Also kann auch das jetzt eigentlich nicht alles so richtig sein und da muss auch einiges gravierend schiefgelaufen sein, wenn quasi alles, was man sich vorgenommen hat, nicht eingetroffen ist. Also wenn ich auf meiner Arbeit ein Ergebnis quasi prognostiziere, was ich erreichen möchte und ich lasse mir ein Jahr Zeit und komme da mit einer Präsentation an und zeige, ja, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, das funktioniert nicht, das hat auch nicht funktioniert, aber das war ganz gut. Dann nehme ich vielleicht mal einzelne Personen, einzelne Ausnahmen raus, wie jetzt Hack, Reitz in diesem Szenario bei Wirkus. Ich glaube, meine Arbeitgeber würde mich wahrscheinlich direkt kündigen, weil ich einfach es nicht geschafft habe, das zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe, weil alles diametral einfach dem entgegensteht, was ich halt machen wollte. Ich mag diese Vergleiche eigentlich nicht, aber auf Basis einer Analyse, die man vornimmt, ist das eigentlich immer dasselbe Prinzip. Man setzt sich Ziele, man analysiert, hat man diese Ziele erreicht oder nicht, und daraus zieht man Schlüsse. Und ich hoffe eigentlich, weil das ist mal beim Prinzip Hoffnung, ich hoffe eigentlich, dass man die richtigen Schlüsse nämlich zieht, Nämlich, dass man vielleicht mal bei sich anfängt, dass vielleicht dieses ganze Konzept Borussia-Weg, und ich fand das bei Yannick Sorgatz ganz gut ausgedrückt, Borussia-Weg, dass es vielleicht irgendwann vielleicht da in die Richtung geht, wenn das so weitergeht. Man muss sich einfach da mal wirklich im Klaren sein, dass wenn das so weitergeht, dass wir nur noch über einen Abstieg reden und dass man dementsprechend hier nicht mehr eine Larifari Veranstaltung, Analyse, wie auch immer fahren kann und dann erzählt, ja, wir müssen mal ein paar Kleinigkeiten anpassen. Nein, es geht nicht mehr um Kleinigkeiten. Diese 2 Jahre, 2,5 Jahre sind einfach komplett in eine falsche Richtung gelaufen. Das muss jetzt einfach dringend gestoppt werden. Ansonsten sehe ich halt wirklich schwarz.
Und passend dazu, wir hatten in unserer internen WhatsApp-Gruppe hier nochmal so ein paar Artikel hin und rüber geschickt und Boris, den ihr hier auch aus dem Podcast kennt, der hat einen Kommentar zum Niedergang des 1. FC Köln, zum Absturz des 1. FC Köln, des Kicker versendet. Und ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf, denn er sagt, in einem Jahr könnte man den Text einfach mit Borussia ersetzen. Zum 7. Mal ist der 1. FC Köln aus der Bundesliga abgestiegen. Wäre dann bei Borussia das 3. Mal, ne? Klar, aber ich zitiere weiter. Das liegt auch am blinden Vertrauen der Protagonisten in sich selbst. Und genau dasselbe passiert seit ein paar Jahren bei Borussia Mönchengladbach. Es ist Wahnsinn gewesen, dass Roland Wirkus in dieses Amt gehoben wurde. Und es ist Wahnsinn, dass er jetzt in die 3. Saison gehen soll. Das kann mir niemand mehr erklären. Das kann auch niemand wirklich begründen. Und man sollte sich da auch bei dieser großen Analyse nicht selbst aussparen. Das ist die einzige Bitte, die ich habe. Vielleicht findet man gute Argumente, dann muss man die sehr gut vortragen, dann wird man es sehr schwer haben, im Sommer damit für Akzeptanz zu sorgen bei den Fans, glaube ich. Ich glaube, da ist jetzt einiges an Porzellan, an Vertrauen zerbrochen, aber ja, ein Traditionsverein wie Borussia Mönchengladbach ist auch weiterhin sicherlich fähig, mit der ein oder anderen plausiblen Begründung auch Leuten Vertrauen zu schenken. Ich glaube, das zeichnet auch Borussia aus. Aber dafür bräuchte man sehr gute Begründung und ich bin gespannt, ob man die finden wird. Wenn man einfach blind weiter herummeandert, glaube ich nicht, dass man den Turnaround schaffen wird. Und wenn man jetzt sagt, als Roland Wirkus, dass man nach der Saison nochmal besprechen möchte, ich zitiere, nochmal besprechen will, für welche Art von Fußball wir stehen wollen. Da brauche ich jetzt eigentlich gar nichts weiter zu machen. Da kann ich hier einen Mic Drop machen und sagen, hier, denk mal drüber nach. Das gleiche gilt für folgendes Zitat. Du musst schauen, was nah dran kommt an deine Spielidee. Wenn der Kader steht, dann kannst du schauen, was möglich ist. Nicht andersherum. Das heißt, wir sollen blind Spieler jetzt einfach holen und dann gucken, was wir daraus machen oder was? Ich glaube, Möppi war es, der auf Twitter geschrieben hat, sinngemäß, ja, erstmal kaufe ich ein und guck dann, was ich für ein Gericht zaubere als Koch oder was. Das ist doch Wahnsinn. Wer steht denn hinter solchen Aussagen noch? Also wenn der Aufsichtsrat, der in Teilen neu besetzt ist, dazugehört hat oder das nachliest, dann müssen alle Alarmglocken schrillen. Und zwar dauerhaft.
Ja, also im Endeffekt, also ich muss gerade wegen diesem ganzen Koch, dieser Kochmetapher lachen, aber...
Ja, aber der hat ja recht.
Ja, also,
hat
ja komplett recht. Es stimmt ja auch. Also deswegen ist es ja auch so lustig. Also man lacht quasi darüber, weil es einfach so... fast beschämend ist, dass sowas von einer Person kommt, die Geschäftsführer Sport ist. Gerade er sollte ja diesen Plan oder ein Konzept haben, was er einfach dann im Kopf hat und was er umsetzen möchte und nicht umgekehrt, dass er dann irgendwie anfängt, wenn da irgendwelche Spieler da sind, sich zu überlegen, ja gut, was könnte man denn für einen Fußball spielen? Im Endeffekt ist es einfach, als ob man komplett inhaltlich blank wäre. Man wüsste halt nicht, worauf man hinarbeitet. Also ich war da teilweise sprachlos. Ich habe da teilweise gedacht, das kann nicht wahr sein, dass man so etwas äußert. Weil es einfach so dermaßen, glaube ich, gegen alles spricht, für was eigentlich ein Sportdirektor einfach machen sollte, denn er sollte dieses Konzept haben und danach handeln und nicht umgekehrt. Ja, zumindest wissen wir jetzt ungefähr, wie man spielen lassen möchte, aber auch das ist, weiß nicht, ob uns das jetzt hilft, das zu besprechen, weil im Endeffekt, wenn man diese Aussage halt nimmt, dass nicht alles nach einer Spielidee ausgerichtet wird, sondern eher umgekehrt, die Spieler kommen und dann sich an eine Spielidee aus denkt, das ist halt einfach, ich weiß nicht, ob das verhalten, aber einfach Inkompetenz, das spricht für mich einfach alles nach Inkompetenz, dass man einfach nicht weiß, wie man diese Borussia wieder in die richtige Bahn lenkt. Und das macht mir auch, bringt auch mir kein sicheres Gefühl, dass das halt in diesem Sommer gut gehen wird, wenn man so etwas hört. Hoffnung haben die vielleicht bei Borussia intern irgendwie, aber so etwas nimmt mir halt komplett jede Lebenshoffnung, jedes Gefühl, dass das irgendwie in die richtige Richtung geht. Wo sollen diese Trendwende herkommen? Also wenn man solche Äußerungen hört. Ich bin halt auch wirklich nur schockiert. von dem,
Jonas,
was da
ich
kommt.
Ich kann dir sagen, wo die Trendwende Stand jetzt nicht herkommen wird, und zwar von außen, weil wir lassen ja keinen rein. Und diejenigen, die frischen Leute, werden ja auch eher klein gehalten in diesem Club. Wir haben über die Personalie Schmadtke x-mal gesprochen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Vereinsstruktur in den Gremien durchaus toxisch ist an der einen oder anderen Stelle. Wie soll man denn da wirklich nach vorne gerichtet arbeiten? Wie soll man denn da Erfolg kreieren? Dieses ganze Gebilde Borussia Mönchengladbach steht für mich in 2024 einfach nicht dafür, dass Erfolg darauf aufgebaut werden kann, dass daraus Erfolg entstehen kann. Das war jahrelang getragen worden von diesem perfekten Fit Favre, Eberl, der offenbar ja auch nur in Mönchengladbach ein gutes Händchen hat. Wenn man sich jetzt nicht selbst hinterfragt, wenn Leute an entscheidenden Stellen in diesem Verein sich nicht selbst hinterfragen, dann haben wir ein Problem. Und jetzt ist der letzte Sommer, wo das überhaupt nochmal umgedreht werden kann, weil du hast es vor einer guten Stunde gesagt, ein Punkt vor dem Relegationsplatz, 34 Punkte, mit ein bisschen weniger steigst du ab, mit vielleicht aber auch demselben Ausgang mit 34 Punkten kannst du auch gut und gerne in der nächsten Saison schon absteigen. Klar ist, Borussia Mönchengladbach ist dabei, diesen Laden gegen die Wand zu fahren, wenn es nicht größere Veränderungen gibt, um so zu formulieren. Wollen wir es so stehen lassen jetzt einfach an dieser Stelle?
Du hast es richtig gesagt, ja. Das muss sich ändern intern.
Besprechen wir noch kurz was Positives, denn wir haben ja eine ganz gut aufgestellte U19. Das ist ja wirklich positiv, auch wenn die das Halbfinal-Hinspiel im Rennen um die deutsche A-Jugendmeisterschaft 2-6 verloren hat gegen Hoffenheim. Rückspiel findet gerade während der Aufnahme am Sonntagvormittag statt. Ich denke, wir sind uns einig, es wird da jetzt kein großes Wunder von Hoffenheim geben, aber das ist ja zumindest positiv. Wollten wir noch erwähnen, dass da ja auch ein sehr fähiger Mann zu sein scheint mit Oliver Kirch, dem Soester, dem Trainer. Ja, wollen wir mal schauen, wo das hinführt, aber ich denke, viele haben jetzt dieses Hinspiel gesehen. Ich weiß nicht, ob du es auch verfolgt hast, aber ich habe mir schon gedacht, ja, also wir dürfen jetzt auch nicht das ganze offensive Heil in Bottelli und Kilian Saug und wie sie alle heißen suchen. Also die brauchen schon noch ein bisschen Zeit, ne? Der eine mehr, der andere weniger, aber das muss man auch nochmal erwähnen. Und trotzdem ist und bleibt es ein schöner Erfolg für die U19, diesen zweiten Platz errungen zu haben im Westen.
Man sollte jetzt nicht zu viel erwarten. Ist das Ergebnis auch nicht so sehr kritisch, wie es vielleicht andere getan haben. Hoffenheim ist einfach vielleicht ein bisschen weiter als Mannschaft, ein bisschen stärker aufgestellt. Das hat man einfach gesehen. Die waren insgesamt, haben sie einfach auch ihre Liga dominiert. Und ja, man soll jetzt den Erfolg unserer Mannschaft jetzt nicht schlechter reden, als sie wirklich war. Aber ich hoffe natürlich dennoch, dass dann das eine oder andere Talent früher oder später den Weg nach oben finden wird. Wäre schön für Borussia, wäre schön für uns.
Da ist es wieder, das Prinzip Hoffnung, ein Spaß beiseite. Ich denke, das war jetzt nochmal ein positiveres Ende einer doch betrüblichen Folge, aber das hat sich Borussia Mönchengladbach selbst verdient nach dieser grottenschlechten Saison, nach diesem grottenschlechten Abschluss, wie er im Buche steht, 0-4 in Stuttgart. Danke, Jonas, hat wie immer Spaß gemacht und ich würde sagen, wir hören uns dann zum großen Saisonrückblick im Verlauf jetzt auch generell des Sommers bestimmt noch das ein oder andere Mal wieder.
Ja, ich bin mal gespannt, was wir da besprechen werden. Es wird bestimmt nicht schön werden für den einen oder anderen.
Das war der Pfostenbruch nach dem 34. Spieltag. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.